Impulse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Klimapolitik im Zusammenhang mit dem öffentlichen Sektor. Ein Thema, das tatsächlich jetzt in aller Munde ist und das ich heute diskutieren und besprechen darf mit Katharina Rogenhofer, die wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Sie war Sprecherin des Klimavolkbegehrens, hat auch die Bewegung Fridays for Futures in Wien mitbegründet und ist derzeit Mitglied im Universitätsrat von der Universität für Bodenkultur. Herzlich willkommen, Katharina, und vielen Dank, dass du mit mir heute gemeinsam diesen Podcast machst. Mein Name ist Stefan Ruferer, ich bin von der KPMG, bin Partner im Bereich Advisory und wir dürfen uns von der KPMG jetzt auch verstärkt über die letzten Jahre natürlich mit dem Thema Klima, ESG und die Auswirkungen auf Unternehmen, Industrie, aber eben auch auf den öffentlichen Bereich, auf den öffentlichen Sektor damit immer stärker beschäftigen. Gerade der öffentliche Sektor steht ja da auch sehr stark im Mittelpunkt als Initiator, als Vorantreiber dieses wie auch anderer Themen, der die Bevölkerung eben sehr stark betrifft. Und ich würde gern mit der Katharina oder mit dir heute gern ein bisschen diskutieren, was sind so die Hebel, die da wesentlich sind, um dieses Thema voranzubringen? Wo hakt es vielleicht noch ein bisschen? Wo könnte man noch mehr anschieben, damit wir schrittweise in die richtige Richtung kommen? Wie schon gesagt, Umweltschutz, Klimapolitik, viel diskutierte Themen, immer natürlich auch im Sommer, wie gerade jetzt, wo die Zeitungen voll sind mit Hitzeperioden auf der anderen Seite, dann diese Unwetter, diese Starkregenereignisse. Da rückt das dann immer wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein und leider verschwindet das dann auch immer, wenn die Zeitungen sich wieder anderen Themen auch widmen, ein bisschen mehr. Ich habe schon gesagt, viele Dinge, sei es jetzt in der Energiepolitik, natürlich auch gesetzliche Maßnahmen, werden von der öffentlichen Hand durch Ordnungspolitik und andere Instrumente vorangetrieben. Vielleicht mal ganz grob aus deiner Sicht im Zusammenhang mit Klimapolitik, Umweltschutz, welche Rolle sollte da der öffentliche Sektor aus deiner Sicht einnehmen? Was sind die Aufgaben, die er da erfüllen sollte und inwieweit kommt der öffentliche Sektor auch diesen Aufgaben schon entsprechend nach?
Ja, ich glaube, der öffentliche Sektor ist extrem breit. Das werdet ihr viel besser wissen als ich. Aber in irgendeiner Form ist der öffentliche Sektor immer in so einer Art Normensetzung beteiligt, sei das jetzt über Gesetzesinitiativen, sei das jetzt aber auch im Bereich irgendwelche Richtlinien zu schreiben für bestimmte Bereiche. Und diese Normen zu nutzen, um sie quasi für den Klimaschutz zu hebeln, das ist ganz essentiell. In Gesetzgebungsprozessen, aber auch eben, was weiß ich, wenn es um Schulen geht, wenn es um Krankenhäuser geht, da wirklich auch mit einer Vorbildfunktion voranzugehen, das ist, glaube ich, die Aufgabe des öffentlichen Sektors. Und da geht es wie bei vielen anderen Bereichen auch darum, eben Klimapläne zu erstellen. So, wo sind die großen Hebel bei uns? Wo stoßen wir am meisten CO2 aus, emittieren am meisten? Wie können wir das reduzieren? Aber auch in anderen Bereichen, also der öffentliche Sektor als großer Ausbildner zum Beispiel, da die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen und sich jetzt schon vorzubereiten darauf, wo Fachkräftemangel existieren wird, da irgendwie nachzubessern, attraktivere Arbeitsplätze zu schaffen, die auch in der Zukunft wirksam werden können. Aber das geht natürlich auch über die Mobilität. Also gerade Mobilität ist ein riesen Hebel in Österreich, aber auch ein quasi sehr, ja, ein Thema, wo viel weggeschaut wird. Also wie kommen wir von A nach B? Wie kommen die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz? Wie werden Dienstreisen geregelt? Wie ist unser Güter- und Warenverkehr, falls wir sehr viele Güter und Waren beziehen? Wo kommt das her? Wie wird das geliefert etc.? Und da sind wir dann schon beim großen Thema auch nachhaltige Beschaffung. Also wo kommt alles her, was ich dann so verwende in meiner täglichen Arbeit? Und auch gerade wenn der Bereich des öffentlichen Sektors auch zum Beispiel Grundbesitzer ist oder ein Unternehmen hat, ein Gebäude, da auch wirklich dazu beizutragen, dass erneuerbare Energien ausgerollt werden, sei das jetzt auf meinem eigenen Dach, auf meinen eigenen Flächen etc. Also da ist auch ein ganz großer Hebel. Mhm. Und Unternehmen haben ja nicht nur Verantwortung so für sich selbst oder auch der öffentliche Sektor hat nicht nur unter Verantwortung für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Also hier auch einzufordern, dass wirklich die großen politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der öffentliche Sektor da auch bis 2040 klimaneutral werden kann, das ist ganz essentiell.
Weil du diese großen politischen Rahmenbedingungen angesprochen hast und ich vor allem im Eingangs auch erwähnt habe, dass du ja quasi Sprecherin vom Klimavolksbegehren warst, das vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Und das war ja tatsächlich ein sehr breit angelegter Prozess, der ja meines Wissens ja tatsächlich auch da vor allem die Anliegen, die Schmerzpunkte, die Ideen ja auf einer breiten Basis auch der Bevölkerung und der Bürgerinnen und Bürger eigentlich hatten erheben sollen, damit das dann tatsächlich an die Handlungsträger von Politik transportiert wird. So ein paar Jahre rekapitulierend, was waren da die großen Themen, die auch tatsächlich die Bürgerinnen bewegt hat, beziehungsweise wo sind da konkret oder sozusagen bei welchen Themen sind aus dieser Initiative tatsächlich auch dann Maßnahmen schon entstanden und Dinge weitergebracht worden?
Also vielleicht fange ich bei der letzten Frage an. Was wir schon geschafft haben, sind nicht nur dann im tatsächlichen Prozess des Volksbegehrens irgendwas umzusetzen, weil ein Volksbegehren muss ja ab 100.000 Unterschriften im Parlament behandelt werden. Und da war schon in der Anfangsphase, man darf ja nicht vergessen, dass das Volksbegehren drei Regierungen gesehen hat. Also wir haben unter Schwarz-Blau gestartet, dann war die Expertinnenregierung, jetzt ist Türkis-Grün. Und in diesem Prozess schon wurde einiges von unseren Forderungen übernommen, wahrscheinlich am einprägsamsten die Klimaneutralität 2040. Das haben wir als eine der ersten Initiativen überhaupt gefordert. Also, dass das jetzt das Ziel ist, auch einer Regierung, auch wenn es noch nirgends im Gesetz steht, darauf kommen wir vielleicht später noch zurück, ist schon mal eigentlich ein großer Sieg für uns. Und dann in dem tatsächlichen Prozess des Klimavolksbegehrens wurde zum Beispiel eine CO2-Besteuerung eingeführt, die wir als zu niedrig ansehen, aber trotzdem ist dieser Prozess mal in Gange gekommen. Ein Klimabürgerinnenrat wurde umgesetzt auf nationaler Ebene und das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung, wo du vorher gefragt hast, was ist denn den Menschen wichtig? Ich merke immer mehr so einen Überdruss mit Politik und Mitsprache. Also die Leute fühlen sich nicht mehr gehört, die Leute fühlen sich nicht mehr mit einbezogen in demokratische Prozesse. Und das ist beim Klimavolksbegehren sehr stark rausgekommen. Also hier quasi eine Gegenbewegung zu machen und mehr Leute wieder einzubinden, Bürgerinnenräte auf allen Ebenen zu machen, wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, da wieder ein Vertrauen in Institutionen und Politik auch aufzubauen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in sehr vielen Bereichen ist noch viel zu wenig passiert. Also wenn wir uns anschauen, es gibt noch kein erneuerbaren Wärmegesetz, also wir haben keinen Plan, wie wir aus den 600.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen aussteigen. Es gibt kein Klimaschutzgesetz, das heißt einen langfristigen Plan, wie wir diese eben sehr ikonisch dargestellte Klimaneutralität 2040 überhaupt erreichen wollen und in welchen Sektoren wie viel eingespart wird. Das finde ich immer so absurd, weil jeder und jede, die irgendwann mal was geplant hat, sei es jetzt ein Geburtstagsfest oder einen eigenen Geschäftsplan aufzustellen, weiß, dass es dafür Zwischenschritte braucht und dass es dafür einen langfristigen Plan braucht, damit man am Geburtstag dann nicht alleine da sitzt. Und wir müssen 2040 Klimaneutralität erreichen und haben diesen Plan noch nicht. Also sehr viele Sachen, aber auch klimaschädigende Subventionen, die nicht abgeschafft werden, wo wir 5,7 Milliarden ungefähr ausgeben von der öffentlichen Hand für das gegenteilige Ziel eigentlich, Klimaschädigendes zu fördern. Diese Sachen haben wir eingefordert und die sind noch bei weitem nicht umgesetzt oder angegangen. Und da sehe ich unsere Verantwortung einerseits als Zivilgesellschaft, aber sicher auch als bei den Unternehmen oder Institutionen, die vorangehen wollen, das auch einzufordern, dass da was passiert.
Dann, was das sicherlich jetzt, das war für mich jetzt auch überraschend, dass du gerade diese ersten beiden Dinge erwähnt hast mit klimaneutral 2040 und auch die CO2-Besteuerung, die dadurch eigentlich erst durch dieses Klimavolksbegehren initiiert wurden, wenn man das vielleicht auch noch irgendwie stärker kommunizieren oder in Verbindung bringen könnte, glaube ich, würde vielleicht die Motivation auch noch einmal erhöhen. Mir war das ehrlicherweise nicht bewusst und das sind ja ganz, ganz wesentliche Dinge, die da verankert wurden und ins Leben gerufen worden, dass man eigentlich sieht, ja, wenn ich mich da engagiere, das hat auch einen Sinn, Da werden auch Dinge aufgenommen, natürlich nicht alles. Ja, und wahrscheinlich die Liste, die noch fehlt, ist wahrscheinlich länger. Aber trotzdem diese Nachbearbeitung, so quasi dieses Feedback, ja, liebe Leute, wenn man sich quasi für eine Sache engagiert, es bleibt auch was hängen. Man muss halt dranbleiben, das nächste Mal bleibt hier was hängen und so muss man sich halt voranrobben. Aber das geht dann hinten raus, vielleicht auch ein bisschen verloren. Ich glaube, wenn man das noch als sozusagen im Sinne Motivationsfaktor vielleicht noch stärker kommuniziert, wäre sicherlich auch gut. Das sind schon einige, glaube ich, wichtige Dinge, die daraus entstanden sind. Von meiner nächsten Frage, die in Richtung quasi, was können wir tun oder wo braucht es noch was, hast du eh schon ein, zwei Dinge vorweggenommen, was jetzt so die dringlichsten Veränderungsprozesse oder wo wir uns sagen am dringlichsten transformieren müssen, war schon das eine, was ich hundertprozentig mit dir teilen würde, in eine Planungs- und Steuerungslogik zu kommen, weil es nützt, glaube ich, da bin ich absolut bei dir, relativ wenig, wenn wir im Jahr 2039 draufkommen, wir sind noch, wenn nicht um 50% oder 40% weg von der CO2-Neutralität, weil dann bleibt uns eben keine Zeit mehr zu reagieren, sondern sich Meilensteine zu setzen und eigentlich von hinten nach vorne zu denken und sagen, wie schaut unsere Welt 2040 aus, wie muss es funktionieren und was brauche ich, um überhaupt dorthin zu kommen, weil dann kann ich mir eigentlich Jahr für Jahr überlegen, bin ich eigentlich in diesem Plan und komme ich dorthin und schon eigentlich frühzeitig vielleicht auch Maßnahmen einleiten, wenn ich sehe, die Abweichung ist zu groß. Zweiter Bereich, sagen diese ganze Förderlandschaft, hattest du genannt, dass man das wirklich auch noch zielgerichteter lenkt und die Investitionen dorthin, was ja eigentlich auch diese Idee von dem Green Deal ist, was ja sehr schlau ist, dass die Investitionen, die ja quasi nachhaltig über Jahre und Jahrzehnte wirken, jetzt endlich dorthin gehen, wo sie dann auch die entsprechende Wirkung in den nächsten Jahrzehnten entfalten. Sagen noch andere Bereiche, wo du sagst, da wären jetzt diese Veränderungsprozesse tatsächlich besonders relevant, dass wir da mal in die Gänge kommen?
Also jetzt, wenn man zum Beispiel an den öffentlichen Sektor denkt, da die Berichtspflichten auszuweiten, wäre extrem wichtig, eben auch um zu sehen, wo haben wir überhaupt die größten Herausforderungen, aber auch wo haben wir die größten Chancen, wo müssen wir nachbessern. Finanzausgleichsverhandlungen, also jetzt wird viel über den Finanzausgleich und wie viel kriegen Bund, Länder und wie wird da quasi die finanzielle Last geteilt, aber das hat eigentlich überhaupt keine Klimarelevanz. Es gibt kaum einen Anreiz hier für die Länder Vorreiter zu sein. Das sieht man auch bei der einzigen Sache, die nämlich im Finanzausgleich schon geregelt ist, klimathematisch ist, wie sich die Strafzahlungen, also wenn Österreich die Klimaziele verfehlt, dann kommt es ja zu Strafzahlungen und wie sich die aufteilen. Dabei ist das ein 80-20-Verhältnis, also 80% Bund, 20% Länder und zwar ein Pro-Kopf-Aufteilung der Länder. Also da gibt es auch wieder keinen Anreiz, hier im Klimathema nach vorne zu gehen. Dann habe ich schon ein paar Sachen genannt, wie eben klimaschädigende Förderungen, Subventionslandschaften, erneuerbaren Wärmegesetz, aber auch, und das ist wieder Teil zum Beispiel der Gemeinden und Länder, die da besser zusammenarbeiten müssen, Zonen für erneuerbare Energien auszuweisen. Also auf der einen Seite haben wir zwar viele fehlende Gesetzesmaterien, aber wir haben eine Gesetzesmaterie, die es gibt, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Und da muss tatsächlich einfach die Geschwindigkeit jetzt stimmen. Also wir müssen nicht nur ein Gesetz erlassen, wie wir wollen, dass sich die erneuerbaren Energien entwickeln, sondern es müssen tatsächlich auch genügend Photovoltaikanlagen, Windräder etc. gebaut werden. Und da ist es an den Gemeinden, das zu widmen und an den Ländern, das wirklich da Zonen festzulegen für Vorranggebiete für erneuerbare Energien. Das wäre auch eine ganz wichtiger Hebel und das ganze Thema Raumplanung, also Nachverdichtung, wie bauen wir in Zukunft, welche Flächen versiegeln wir und welche entsiegeln wir. Wir sind ja in einer Sache Europameister in Österreich, das ist beim Flächenversiegeln. Und insofern in Zukunft darauf zu achten, dass nicht mehr Supermärkte am Rand von irgendwelchen Gemeinden gebaut werden, extrem große Flächen versiegelt werden, dafür wieder Stadtzentren belebt werden, Bestand genutzt wird, nachsaniert, nachverdichtet wird und nicht zersiedelt wird, wo wir wieder quasi Verkehrsnachfrage schaffen, weil dann hat man wieder ein Haus, das noch weiter weg liegt und ein Haus, das noch weiter weg liegt und das kann man dann mit dem öffentlichen Verkehr nicht so gut abdecken. Also hier sind auch die Gemeinden ganz groß gefragt, in der Raumplanung das Klima mitzudenken, mehr Grünflächen zu schaffen, mehr Retentionsflächen, also Flächen, wo Wasser aufgefangen werden kann bei Starkregenereignissen, Flüsse zu renaturieren, was auch immer. Also da gibt es ganz viele Hebel, die ganz wichtig sind auf den verschiedenen Ebenen der Gesetzgebung.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Raumplanung, das müsste man wahrscheinlich auch von eher einer, sage ich mal, größeren strategischen Richtung her andenken, weil wenn das immer auf quasi Mikrogemeindeebene bleibt, dann hat dort jeder seine Partikularinteressen. Das ist wahrscheinlich dem Thema insgesamt nicht förderlich und hängt eben leider mit so vielen Dingen zusammen, weil, wie du es richtig gesagt hast, das ist jetzt nicht nur die direkte Versiegelung, die ich dadurch erzeuge, sondern da hängt ja komplett die Mobilität beispielsweise auch schon dran und dann gerade bei der Mobilität. Das ist ja quasi tatsächlich auch in diesem Netz, von in diesem Netzgedanken lebt. Wie bewege ich mich da quasi in diesem Mobilitätsnetz da irgendwie voran? Da reicht halt sicherlich die Gemeindesicht nicht aus, sondern da muss man wahrscheinlich überregional denken, damit man das irgendwie auf einen sinnvollen Nenner bringt. Vielleicht noch, wenn wir es jetzt eins runterbrechen, sagen, welche Rahmenbedingungen, welche Hebel wesentlich sind oder wo wir was voranbringen müssen, glaube ich, hast du jetzt einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Am Ende des Tages handeln aber dann auch immer die Menschen, jeder von uns, jede von uns trägt ihren oder seinen Teil dazu bei, dass das funktioniert. Sagen, was wäre für dich sagen, da auch wesentlich, und das ist viel, wie wir abgeholt werden, wie das kommuniziert wird, wie das Thema rübergebracht wird. Also da ist eben die Frage, ob jetzt nur diese quasi Schreckensszenarien und alles wird schlechter und Starkregen, ob man da quasi, natürlich bekommt man das wird mit, es regt zum Nachdenken ein, aber ob das jetzt sozusagen auf allen Ebenen als Motivation so tauglich ist, um da auch mit dabei zu sein, ist eben die Frage, das wird ja sehr kontroversiell gesehen. Wie könnte da jetzt sagen, der öffentliche Sektor, die öffentliche Hand aus deiner Sicht vielleicht einen Beitrag leisten in der Kommunikation, um die Leute tatsächlich abzuholen, um an diesem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und das voranzubringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, und ein Satz von der Luisa Neubauer gefällt mir da sehr gut. Sie hat gesagt, wer Menschen jetzt nicht für Klimaschutz begeistern kann, muss sie in Zukunft für die Klimakatastrophe begeistern. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt die viel einfachere Aufgabe, unter Anführungszeichen. Wir müssen nur für Klimaschutz begeistern, noch nicht oder in weiten Strecken noch nicht für die Klimakatastrophe. Und ich glaube, das besteht immer daraus, einerseits glaube ich schon, dass es wichtig ist, die Dringlichkeit klarzumachen, einfach um zu sagen, wir müssen jetzt handeln. Aber auf der anderen Seite gibt es eben schon so viele Lösungen. Und da die Lösungen zu kommunizieren, Visionen in die Welt zu tragen, ich habe vorher eben zum Beispiel von Versiegelung geredet, ist es nicht jedem und jeder lieber, in einer Gemeinde zu wohnen, wo der Stadtkern noch nicht vollkommen ausgestorben ist, wo noch immer Geschäfte sind, wo vielleicht ein regionaler Markt stattfindet, wo Kinder auf der Straße spielen können, wo viele Grünflächen existieren, wo man sich draußen aufhalten kann im Sommer im Schatten von Bäumen und keinen eigenen Garten braucht dazu, ist es nicht viel schöner, wenn wir gesünder sind dadurch, dass wir weniger Schadstoffe und Emissionen in der Luft haben, aktiv von A nach B kommen können, weil es toll ausgebaute Radwege gibt, die von der Fahrbahn abgetrennt sind etc. Wir müssen halt einfach mehr positiv auch kommunizieren, was wir gewinnen können, wenn wir Klimaschutz betreiben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, diese Visionen zu spinnen. Und eben, wenn man sich jetzt die öffentliche Hand darin anschaut, ich glaube, da, wenn es da schon eben Vorzeigeprojekte gibt, die zu kommunizieren, die in die Welt zu tragen, aber auch Menschen zu beteiligen. Also man sieht bei allen Formen von Beteiligung, gerade auch bei erneuerbaren Projekten, wenn Menschen relativ frühzeitig beteiligt werden, dann nehmen sie Veränderung auch viel besser an. Also hier irgendwie auch aktiv auf Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler in Universitäten, auf Leute, was auch immer, in welchem Bereich man auch immer aktiv ist, auf die Menschen zuzugehen, Menschen zu beteiligen, die Projekte auch zu kommunizieren. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente von dieser Vorbildwirkung, die öffentliche Hand haben kann, und da auch irgendwie mal Initiativen zu setzen, die vielleicht woanders noch nicht möglich sind. Und das ist ja der tolle Vorteil der öffentlichen Hand, dass ich nicht privatwirtschaftlich getrieben bin in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, da kann viel passieren und da kann auch ein positives Wo will ich hin erzeugt werden, weil ich glaube, wenn wir nur damit konfrontiert sind, wie alles schlechter wird, dann fällt man in die Ohnmacht und dann hat man vielleicht auch gar keine Motivation dazu beizutragen. Aber wenn kommuniziert wird, was alles besser werden kann, dann habe ich vielleicht auch Lust, da mich zu beteiligen und dazu beizutragen. Und auf der anderen Seite ist halt die Verantwortung dann von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, das auch einzufordern. Also ich kann ja auch an die Gemeinde Briefe schreiben, ich kann E-Mails schreiben, ich kann irgendwelche Projekte organisieren. Ich habe in der Vergangenheit mit voll vielen Schulen zusammengearbeitet. Die in ihrer Schule haben die Schülerinnen irgendwie sich erdacht, wie die Gemeinde schöner werden kann, und das haben sie dann an den Bürgermeister geschickt oder so irgendwas. Also das sind tolle Initiativen, wo wir einfordern können, wo wir Sichtbarkeit schaffen können, wo wir zeigen können, wo wir denn überall schon dabei wären. Und das ist ja toll. In Umfragen zeigt sich eigentlich, dass viele Menschen jetzt schon bei ganz vielen Klimaschutzmaßnahmen dabei wären. Aber wir müssen das halt auch aktiv einfordern.
Ja, das glaube ich auch, dass wenn man gute Dinge auf den Weg bringt, ist man dann immer auch tatsächlich überrascht und die Leute auch wirklich von Beginn an involviert, dass sie auch das Gefühl haben, da selber mitgestalten und mitentwickeln zu können, wie groß da die Bereitschaft ist, sich auch tatsächlich für diese Themen zu engagieren. Und was das Schöne, glaube ich, da auch, und sagen, deswegen finde ich den Bereich auch so spannend, am öffentlichen Sektor ist, dass der natürlich eine irre Flächenwirkung hat, ja, weil es geht bis in jede einzelne Gemeinde hinein, allein auch wenn du, oder Initiativen an Schulen, an Kindergärten oder was auch immer, du hast immer eine riesen Auswirkung und erreichst eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die du sonst eigentlich sehr schwer, also wenn da Unternehmen Initiativen setzen, haben sie aus meiner Sicht lang nicht den Hebel und die Flächenwirkung, die der öffentliche Sektor erreichen kann. Und umso relevanter und spannender und wesentlicher ist, glaube ich, dass hier auch tatsächlich diese Initiativen vorangetrieben werden. Beziehungsweise auch muss ja quasi nicht immer alles von der Seite kommen oder die wie siehe Klimavolksbegehren auch das von engagierten Personen einfach angestoßen wird und versucht wird, quasi diese flächenüberspannenden Hebelwirkungen tatsächlich auch zu nutzen, die dieser Sektor hat. Ja, und passiert ja auch schon viel Gutes, geht aber sicherlich noch viel mehr. Gut, in dem Sinn, glaube ich, mit diesem positiven Bild am Schluss, glaube ich, da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, dass es, glaube ich, viel einfacher ist, Leute zu begeistern und abzuholen, wenn man versucht, positive Dinge zu vermitteln. Und du hast das ja schon gesagt, wahrscheinlich, wenn man jemanden sagt, du wohnst in einer Stadt, wo es ruhig ist, wo wenig Emissionen sind, die Luft gut ist, völlig abhängig von Klimaschutz, ja oder nein, wird jeder sagen, puh, das gefällt mir, ja, und unabhängig davon sollten wir das anschreiben. Ich glaube, insgesamt hast du uns einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, was sind so die relevanten Themen, was ist, sagen, haben auch oder können Initiativen bewirken, die auf einer breiten Basis aufgesetzt werden, siehe Klimavolksbegehren. Wir haben kurz angerissen, wo noch aus deiner Sicht einiges zu tun ist, was die wesentlichen Bereiche sind, wo wir noch ein bisschen Tempo zulegen sollten und müssen in den nächsten Jahren, bis runter eigentlich zu jedem von uns, was wir dazu beitragen können. Und dass diese Stimme dann, und vor allem noch, wenn man sich zusammentut, was natürlich noch besser ist, aber dann auch gehört werden und dass man halt dranbleiben muss und Schritt für Schritt da auch tatsächlich was bewirken kann. In diesem Sinn, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Zeit, die du dafür aufgebracht hast. Und ja, freue mich auf ein nächstes Treffen und auch mit dir gemeinsam diese Dinge vielleicht ein Stück weit voranzubringen.
Ja, danke für das Gespräch. Mich hat es auch sehr gefreut.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.